Das letzte Mal sah es so aus. Es ist schon dunkel, als ich mich auf den Weg mache. Hallo, ruft der Mann, der mir auf der Straße entgegenkommt. Ich zucke zusammen. Ich kenne ihn nicht. Wie reagiere ich jetzt? Ignoriere ich ihn? Sage ich einfach ebenfalls Hallo und gehe an ihm vorbei? All das denke ich in den 1,5 Sekunden, die ich brauche, um festzustellen, dass er Kopfhörer in den Ohren hat und telefoniert. Auf dem weiteren Weg plane ich, wo in der Bar ich mich hinsetzen werde, an den Tresen natürlich und was ich bestellen werde. Da bin ich mir noch unsicher und das stresst mich leicht. Ich würde am liebsten lässig etwas bestellen, ohne in die Karte zu gucken, wie eine Kennerin, die weiß, was sie will. Als ich ankomme, lege ich mein Notizbuch und einen Stift auf den Tisch, noch im Stehen, bevor ich meinen Mantel ausziehe. Also müsste ich beweisen, dass ich einen Grund habe, hier zu sein. Zwei Gruppen sind gerade am Gehen und schon bin ich allein im Raum. Es ist kurz nach 10 an einem Montagabend und es ist nicht viel los. Bin ich jetzt die Letzte oder ist vielleicht im Nebenraum noch jemand? Erleichtert sehe ich, dass der Barkeeper zwei Drinks dorthin bringt. Es wäre mir sonst unangenehm gewesen. Ich hätte mich gefühlt, als würde ich ihn von seinem Feierabend abhalten. Aber auch der einzige Gast in diesem Raum zu sein, ist mir unangenehm. Ich fühle mich exponiert. Mir fehlt die schützende Anonymität, die eine volle Bar bieten kann. Der Barkeeper fragt mich, was ich möchte. Ich studiere die Karte und entscheide mich für einen Longdrink, von dem ich nicht weiß, wie er ausgesprochen wird. Er enthält Martini Rosso, Cassis, Zitrone und Soda. Klingt nach mir. Aus Verlegenheit zeige ich einfach nur auf die Buchstaben und fühle mich nicht besonders lässig. Ich suche mir den Platz ganz links am Tresen aus, neben mir die Wand. Das rechte Ende ragt in den Raum hinein. Dort hätte ich mich gefühlt, als ob ich Aufmerksamkeit wollte. Und in der Mitte am langen Tresen wäre ich mir verloren vorgekommen. Jetzt fällt mir auf, ich sitze direkt vor dem Spülbecken des Barkeepers. Wenn er Gläser spült, sind wir uns sehr nah. Weil wir allein im Raum sind, fällt mir diese Nähe noch stärker auf. Ich habe Angst, dass er denkt, ich hätte mich mit Absicht hier hingesetzt, um ihm so nah zu sein. Denkt er vielleicht sogar, ich bin wegen ihm hier? Denkt er, ich bin hier, um jemanden kennenzulernen? Dass ich deshalb roten Lippenstift trage? Dass ich auf der Suche bin? Komme ich rüber wie eine, die keine Freunde hat? Ich hoffe, dass er sich dann daran erinnert, dass ich vorgestern mit zwei guten Freunden hier war. Ich bin froh, mein Notizbuch dabei zu haben. Es bietet mir Schutz. Es ist eine Beschäftigung für meine Hand, ein Platz für meinen Blick. Das Unbehagen, das ich an dem Abend spüre, hat spezifische historische Wurzeln. Dieselben Wurzeln tragen bis heute eine Gesellschaft, in der Männer die öffentliche Sphäre dominieren. In Politik und Medien sind sie noch immer in der Überzahl, vor allem in den machtvolleren Positionen. In den meisten heterosexuellen Paarbeziehungen mit Kindern sind sie diejenigen, die in Vollzeit arbeiten, während die Frauen nach wie vor den größten Anteil an Care-Arbeit übernehmen. Und der physische öffentliche Raum, Straßen, Plätze, Parks und eben Bars, ist vor allem nachts männliches Territorium. Während es hierzulande meist Angst und Unwohlsein sind, die Flinter den Zugang zum öffentlichen Raum erschweren, bestehen an anderen Orten gesetzliche Verbote. In Afghanistan zum Beispiel verwehren die Taliban Frauen seit November 2022 den Zutritt zu öffentlichen Parks, seit Dezember zu Universitäten. Das war ein erster Teil aus dem Heft «Eine Frau geht einen trinken alleine» von Lou Zucker und Josephine Ritschel.
Thank you.
schon wieder dieses Problem. Ich hoffe, ihr kriegt wahrscheinlich mit von dem allem nichts mit. Es sind wieder interne Technikprobleme in der Pandoras Box auf Radio Lora. Ich bin gleich wieder da. Ja, also das war ein Teil des, oder das war French Fries vom Paris Quartett, nämlich Joël Léandre, Yves Robert, Irène Schweizer, Dominique Lazarot. Und wir kommen zu einem zweiten Teil aus dem Heft, aus der Publikation Eine Frau geht einen trinken allein. Alleine. Erschienen übrigens ganz, ganz aktuell, März 2023. Authentisch trinken bleibt Männern vorbehalten. Die Vergangenheit streckt ihre langen Finger dennoch nach meinen Gedanken und Gefühlen aus, wenn ich in eine Bar gehe. Ich sehe mich mit den Augen der anderen. Frau allein, leicht zu haben, freiwillig auf der Suche, verzweifelt, einsam, keiner will sie, hat ihr Leben nicht im Griff. Es spielt in diesem Fall, in diesen Fällen keine Rolle, ob die anderen das wirklich denken. Es genügt, dass diese Vorurteile gesellschaftlich präsent sind, denn sie beeinflussen, wann ich wo mit wem hingehe oder nicht. Jemand, der sich über so etwas nie Gedanken gemacht hat, ist Annette. Auch sie kommt, wie Bettina, aus einem kleinen Dorf. Seit meiner Jugend habe ich davon geträumt, auszugehen, zu tanzen, zu trinken, erzählt sie. Es kam mir nicht in den Sinn, mich da abhängig zu machen, das nur zu zweit oder in einer Gruppe zu tun. In ihren 20ern und 30ern ging sie zum Teil fast täglich aus, oft allein. Es gehörte für sie zum Erwachsensein und zum Großstadtleben dazu. Sie genoss die Atmosphäre in schönen Cocktailbars, lauschte der Musik, rauchte. Manchmal ergab sich eine nette Begegnung. Es war nie eine Überwindung, sondern pure Freude, sagt Annette. Mit Mitte 40 und einem Umzug von Köln nach München änderte sich das. Ob es an der Stadt oder an ihrem Alter liegt, ist sie sich nicht sicher. Hier jedenfalls spreche sie niemand an, allein in Bars sei sie der Exot. Inzwischen ist Annette 57 Jahre alt. Als Frau über 50 wirst du gar nicht mehr wahrgenommen im öffentlichen Leben, sagt sie. Nur manchmal hat sie jetzt das Gefühl, von anderen Frauen schräg beäugt zu werden, wenn sie allein ausgeht. Vor allem, wenn diese Frauen mit ihren Männern da sind. Als würden sie mich als Bedrohung wahrnehmen. Mein Opa ging bis zu seinem Tod mit 81 Jahren zweimal täglich allein in eine Bar und war damit alles andere als ein Exot. Er wurde weder ignoriert noch übersehen, noch komisch angeguckt, im Gegenteil. Er wurde jedes Mal herzlich begrüßt und hielt etwas Smalltalk mit Lino, dem Wirt oder einem der Gäste. Niemand fragte sich, ob er sein Leben im Griff hatte, obwohl diese Frage in seinen letzten Jahren durchaus angebracht gewesen wäre. Was hat es überhaupt auf sich mit dieser unterschwelligen Drohung, wir müssten alle unser Leben im Griff haben? Woran ließe sich so etwas festmachen? Einer sozialversicherungspflichtigen Festanstellung, einer festen Partnerschaft, Familie, einem Eigenheim. Alles bürgerliche Ideale, die nicht allen Menschen gleichermaßen zugänglich sind und die nicht alle wollen. So wie im 19. Jahrhundert nicht jede Frau die Möglichkeit hatte, dem bürgerlichen Hausfrauenideal zu entsprechen, So hat heute nicht jeder Mensch, egal welchen Geschlechts, die Möglichkeit, dem kapitalistischen Lebenslauf ideal zu entsprechen. Oder hat keine Lust drauf. Und was wäre so verwerflich daran, das eigene Leben nicht immer und nicht komplett im Griff zu haben? Und zum Beispiel Unterstützung in Anspruch zu nehmen von einem Sozial- oder Pflegedienst, Freundinnen, Familienmitgliedern. Selbst wenn die Frau allein am Tresen tatsächlich Alkoholikerin ist, wäre das ein Grund, sie zu verachten? Das Leben im Griff haben ist eine Norm, der nicht nur manche Menschen, etwa aus der Arbeiterinnenklasse, nicht entsprechen, sondern die auch manche behinderte, alte und psychisch kranke Menschen ausschließt. Und sie wird zudem an einem doppelten Standard gemessen. Männer können ohne Probleme allein am Tresen saufen und gleichzeitig als Künstler, Intellektuelle, Handwerker, als richtige Männer Anerkennung genießen. Gerade zum Künstlersein gehört Alkoholismus beinahe dazu. Der Schauspieler Harald Junke definierte Glück als keine Termine und leicht einen sitzen. Hätte eine weibliche Schauspielerin diesen Satz sagen und dabei ihr öffentliches Ansehen wahren können? Kerstin Stackemeyer hat sich bezeichnenderweise als eine der wenigen Frauen an einem Sammelband über das Trinken beteiligt. Sie schreibt, dass es für heterosexuelle weiße Maler nach 1945 zeitweise obligatorisch schien, Trinker zu sein, während Frauen in der Kunst entweder als Musen oder gar nicht vorkamen. Authentisch trinken bleibt Männern vorbehalten. Die öffentlichen Trunkenbolde, die Bohemians, die Ausschweifer und Verzweifelten sind sämtlich tragische Männerrollen. Nicht, dass Frauen nicht trinken würden, doch an der öffentlichen Inszenierung hakt es doch deutlich, denn die Lust am Alkohol als legaler und überall, allüberall erhältlicher Droge hängt an ihrem alltäglichen Gegensatz zur Arbeit, an deren Vergessen, deren Verdammung und deren Sinnlosigkeit. Da ist sie wieder. Da ist sie wieder. Die bürgerlich-kapitalistische Ideologie der Gegensätze zwischen öffentlicher und privater Sphäre, zwischen produktiver und reproduktiver Arbeit und zwischen genau zwei Geschlechtern, die sich diesen Kategorien angeblich glasklar zuordnen lassen. Das war ein zweiter Ausschnitt aus Eine Frau geht einen trinken alleine von Lou Zucker mit Illustrationen von Josephine Ritschel. Das Maro-Heft 11. Pandoras Box, Lesbenmagazin auf Radio Lora 97,5 MHz. Mai 2023. Ja, wir sind mitten im Heft Eine Frau geht trinken, einen trinken alleine. Und ihr könnt vielleicht zu diesem Thema empfehlenswert ist auch, würde ich empfehlen, der wunderbare Film Bildnis einer Trinkerin von Ulrike Ottinger, wo eine Frau